sich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden ist.
Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen.
Hi und willkommen zu Deutschland 33-45, Folge 34-14, die Zeit der langen Messer, dritter Teil. Kurt von Schleicher war nach dem unrühmlichen Ende seiner Expresskanzlerschaft ins großbürgerliche Neubabelsberg bei Berlin gezogen. Gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth, deren Tochter Lonnie aus erster Ehe, einem Chauffeur und einer Haushälterin bewohnte er eine prächtige Villa in der Griebnitzstraße in unmittelbarer Nähe zu dem gleichnamigen See. Um die Mittagszeit des 30. Juni näherte sich ein Auto dem Haus Nummer 4 der Villa der Schleichers. Der Ex-Kanzler saß am Schreibtisch, Elisabeth von Schleicher nah bei ihm, sie nähte gerade, als die Türglocke unerwartet läutete. Die Haushälterin, Frau Günzel, öffnete die Tür und sah sich 5 jungen Männern in Zivilkleidung gegenüber. Als diese zu Herrn General von Schleicher vorgelassen werden wollten, antwortete Frau Günzel, »Ich werde mal nachsehen« und ging in Richtung Arbeitszimmer davon. Sie hatte die Haustür offen stehen lassen und sofort traten die Männer ins Haus. Sie drängten sich grob an der Angestellten vorbei ins Zimmer und fragten, »Sind Sie der General von Schleicher?« Der Ex-Kanzler bestätigte verblüfft, dass er in der Tat der General von Schleicher sei. Dann wurde er von 3 Kugeln getroffen. Entsetzt sprang Elisabeth auf und auch sie wurde niedergeschossen. Die unbekannten Männer machten sich aus dem Staub. Kurt von Schleicher starb in seinem Arbeitszimmer. Seine Frau Elisabeth blieb schwer verletzt liegen. Als die 14-jährige Tochter Lonnie von der Schule nach Hause kam, war die Polizei bereits vor Ort. Sie wurde von ihrer Tante in Empfang genommen, ein Kriminalbeamter befragte sie, anschließend ging es so schnell wie möglich ins Krankenhaus nach Nova Wes. Als Lonnie dort ankam, war ihre Mutter schon in der Leichenhalle aufgebahrt worden. Sie war auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Zurück im Haus in der Griebnitzer Straße war die Kripo verschwunden. SS und Gestapo hatten ihren Platz eingenommen. Die Familie musste im Obergeschoss bleiben, während im Erdgeschoss Unterlagen beschlagnahmt und Wertgegenstände der Familie eingesammelt wurden. Das war nicht nur eine Demütigung für die Familie Schleicher, offensichtlich sollten hier Spuren verwischt werden. Dazu passt, dass kurz vor der Beerdigung die Leichen von Lonnies Eltern aus der Krankenhauskapelle plötzlich verschwanden. Sie wurden insgeheim eingeäschert, um eine Obduktion für immer zu verhindern. Erst Tage später konnte die Familie nach vielen Anfragen erreichen, dass ihnen die Urnen überstellt wurden. Lonnies leiblicher Vater, ein Cousin von Kurt von Schleicher, durfte die Urnen schließlich im Prinz-Albrecht-Palais, dem Sitz der Gestapo, abholen. Warum dieses Unglück über die Schleichers kam, wissen wir natürlich nicht mit Sicherheit. Am wahrscheinlichsten ist, dass Kurt von Schleicher einfach zu viel wusste über die Leichen im Keller der obersten Nazis. Und dass man ihm nicht abnahm, er hätte sich endgültig in den Ruhestand begeben. Die Machthaber wollten verhindern, dass er zu einem führenden Kopf einer bürgerlich-deutschnationalen Oppositionsbewegung werden konnte. Nicht von ungefähr wurde deshalb Schleichers engster Vertrauter, Oberst Ferdinand von Bredow, ebenfalls ermordet. Dieser Fall zeigt, genau wie die Ermordung Schleichers, dass die Nazis nicht davor zurückschreckten, auch hohe Offiziere der Reichswehr umzubringen. In der Bendlerstraße scheint man sich damit beruhigt zu haben, dass Schleicher und Bredow technisch gesehen ja nicht mehr im aktiven Dienst gewesen waren. Außerdem hatten sie ja offensichtlich die Zeichen der Zeit falsch gedeutet und sich zu Unrecht quergestellt. Interessanterweise stimmt das nun wirklich nicht. Nach Auskunft seiner Stieftochter hielt Schleicher nichts von den Nazis an der Macht. Er und seine Frau Elisabeth betrachteten sich anscheinend als ihre Gegner. Aber aktiven Widerstand habe er nicht leisten wollen, so Lonny von Schleicher. Im Fall von Ferdinand von Bredow wissen wir sogar noch genauer über dessen Haltung Bescheid, denn er führte ein Tagebuch. Hier notierte er beispielsweise über Papens Marburger Rede, sie sei zwar inhaltlich zutreffend, aber am Ende doch nichts weiter als einer der bekannten papschen Husarenritte. Von aktivem Widerstand hielt Bredow nichts. Im Gegenteil, 2 Tage vor seiner Ermordung hielt er fest, nichts gegen Regime arbeiten, mit Wehrmacht hinter Hitler. Quatschereien über Militärdiktatur sind entsetzlich. Hoffentlich hält Hitler durch und ist der große Staatsmann. Apropos Franz von Papen. Der Vizekanzler und Steigbügelhalter befand sich am Vormittag des 30. Juni nicht ganz zufällig bei Hermann Göring. Göring hatte Papen zu einer Besprechung gebeten, damit er kein Zeuge dessen werden konnte, was sich in seiner Vizekanzlei abspielen würde. Gegen 11.30 Uhr hielten mehrere Lkw vor dem Gebäude und luden etwa 30 bewaffnete SS-Männer der Leibstandarte Adolf Hitler ab. Dem Kommandotrupp folgten mehrere Männer in Zivil, vermutlich Angehörige des SD. Innerhalb von wenigen Minuten wurde das ganze Gebäude besetzt. 2 der SD-Männer gingen daraufhin zu Herbert von Boses Büro, rissen die Tür auf und schossen ihn kaltblütig nieder. Edgar Jung, Boses Mitverschwörer, befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits den 6. Tag in Haft. Er würde die Sonne nicht mehr aufgehen sehen. Einige Tage später fand man seinen Leichnam in einem Straßengraben von Oranienburg. Vielleicht verzichtete man deshalb auf eine Verhaftung Boses und machte stattdessen kurzen Prozess. Dagegen spricht, dass der 3. Verschwörer Fritz von Tschirschky den 30. Juni überlebte, obwohl er in Haft kam. Tschirschky hatte Papen zu Göring begleitet und war dann in die Vizekanzlei zurückgekehrt. Hier wurde er mit weiteren Mitarbeitern Papens festgenommen, blieb allerdings nur eine Woche in Schutzhaft. Seinem Chef, Franz von Papen, wurde ein ähnliches Schicksal erspart. Während Tschirschky und andere Mitarbeiter abgeführt wurden, geleitete man den Vizekanzler nach Hause. Die nächsten Tage stand er unter Hausarrest, zu seiner eigenen Sicherheit, wie man ihm versicherte. Gregor Strasser, die ehemalige Nummer 2 der NSDAP, hatte sich nach seiner Niederlage im Machtkampf mit Hitler ins Privatleben zurückgezogen. Falls ihr euch noch erinnert, dieser Machtkampf war kein echter Kampf gewesen, denn Strasser hatte 1932 das Feld widerstandslos an Hitler übergeben. Trotzdem hatte er es für klüger gefunden, sich in Zukunft jeder politischen Aktivität zu enthalten. Also machte er das Beste daraus, nahm sein umfangreiches Adressbuch und ging in die Wirtschaft. Damals war das noch nicht so üblich wie heute, und es entbehrt auch nicht einer gewissen Ironie, da ja Strasser einer der Hauptvertreter der eher antikapitalistischen Linie in der NSDAP war. Strasser war von Haus aus Apotheker, deshalb lag es nahe, in die Pharmabranche zu wechseln. Die Firma Schering nahm ihn mit Kusshand und berief Strasser in ihren Vorstand. Möglicherweise hätte Strasser einen ruhigen Lebensabend verbringen können, hätte er sich seit Anfang 1934 nicht häufiger mit Adolf Hitler getroffen. Die persönliche Annäherung zwischen den beiden kam unerwartet, war aber nicht zu leugnen. Strasser erhielt zum Beispiel das goldene Parteiabzeichen der NSDAP und Mitte Juni bot ihm Hitler angeblich sogar das Amt des Reichswirtschaftsministers an. Strasser soll zugesagt haben. Allerdings nur unter der Bedingung, dass seine alten Rivalen, Hermann Göring und Joseph Goebbels, ihre Ämter niederlegten. Also wurde nichts daraus. 2 Wochen später, am 30. Juni, saß Gregor Strasser gerade zu Tisch, als die Gestapo anklopfte. Sie verhafteten ihn und brachten ihn in die Prinz-Albrecht-Straße. Hier wurde er in eine Einzelzelle gesteckt und anschließend ermordet, wahrscheinlich von der SS. Wer seinen Tod befohlen hatte? Unklar. Ich glaube nicht, dass der Befehl von Hitler kam. Wieso sollte er seinen ehemaligen Parteifreund erst wieder in seine Huld aufnehmen, ihm sogar das mächtige Wirtschaftsressort anbieten, nur um ihn dann aus einer Laune heraus ermorden zu lassen? Wahrscheinlicher ist, dass Göring dahinter steckte. Goebbels käme theoretisch natürlich auch in Frage, aber der hatte ja erst kurz vor Beginn der Säuberungen von der ganzen Aktion erfahren. Außerdem begleitete er Hitler die ganze Zeit über und hatte wohl kaum Gelegenheit und Mittel, um die Ermordung Strassers anzuordnen. Bleibt also nur Göring übrig. Dazu passt, dass die Gestapo Strasser abholte, nicht eines von Heydrichs SS-Kommandos. Insgesamt wurden in der Reichshauptstadt Berlin in diesen Tagen 27 Menschen im Zuge der Säuberungsaktion ermordet. 9 davon gehörten weder der SA noch der SS an. Auch in München nahm die Zahl der Opfer in jenen Tagen ein ähnliches Ausmaß an. Da war zunächst die schon erwähnte Gruppe aus 6 SA-Führern, die von Sepp Dietrich und seinen Männern in Stadelheim ermordet wurden. Dann gab es eine Gruppe von 5 Schutzhäftlingen, darunter ein jüdischer Rechtsanwalt, die in Dachau um ihr Leben gebracht wurden. Sehr wahrscheinlich gingen diese Morde direkt auf das Konto von Theodor Eicke. Vermutlich wollte sich der Lagerkommandant missliebiger Gefangener entledigen. Weitere 18 Menschen starben im Großraum München von der Hand des SD, darunter ein katholisch-konservativer Journalist, ein weiterer Rechtsanwalt, mehrere Männer aus dem Dunstkreis um Ernst Röhm und einige Politiker. Das prominenteste Opfer war der ehemalige Generalstaatskommissar Gustav Ritter von K. Hitler hatte dem Mann wohl nie verziehen, dass er ihn bei seinem Putschversuch so gnadenlos ausgedribbelt hatte. Hauptverantwortlich für die Durchführung der Mordaktion in München war der Leiter des SD-Oberabschnitts Süd, Dr. Werner Best. Im Laufe des 30. Juni trafen zahlreiche Fernschreiben aus Berlin ein, die von Heydrich persönlich kamen. Ein Fernschreiben ist so eine Art Faxgerät, für alle, die es nicht wissen. Und jetzt müsste ich wahrscheinlich noch erklären, für die ganz jungen Hörerinnen und Hörer, was ein Faxgerät ist. Googelt es. Der SD-Chef, Reinhard Heydrich, ordnete in den Fernschreiben die Verhaftung einzelner Personen an. Die meisten davon waren SA-Angehörige. Ein Mitarbeiter erinnerte sich später, im Büro Best ging es aus und ein. Listen wurden verglichen und überprüft, Befehle entgegengenommen. Immer wieder schwärmten kleine SD-Kommandos aus, unterstützt von Beamten der politischen Polizei. Die Festnahmen wurden nach Berlin gemeldet. Dort entschieden Himmler und Heydrich dann, wer zu exekutieren war. Zunächst wurden alle Gefangenen nach Dachau transportiert. Später, im Laufe des Tages, änderte man dann laut Werner Best das Verfahren. Aus Berlin kam die Weisung, die zu Exekutierenden an Ort und Stelle zu erschießen. Nach dem Krieg erklärte Werner Best, dass die Exekutionen nicht durch meine unerfahrenen SD-Leute ausgeführt wurden, sondern dass diese Angehörigen der österreichischen Legion aus Dachau zugeteilt wurden. Sobald ein Fernschreiben aus Berlin einlief mit dem Auftrag, eine bestimmte Person zu verhaften und sofort zu erschießen, habe ich oder Heydrichs Adjutant Karl Oberg einen der SD-Männer oder dem ganzen Kommando aus einem SD-Mann und 2 SS-Legionären mündlich dem Befehl erteilt, den Betreffenden festzunehmen und sofort zu exekutieren. Offensichtlich gab es nicht genügend SD-Personal, um die Morde alleine durchzuführen. Und Werner Best sorgte sich darum, dass seine Leute die Nerven verloren und nicht schossen oder jedenfalls nicht richtig trafen. Sauereien konnten sie nicht gebrauchen. Jedenfalls, wenn ihnen die Sache nicht um die Ohren fliegen sollte. Immerhin waren sie ja SD-Männer, also selbsternannte Profis. So kam es, dass ein SD-Mann, der eigentlich in der Registratur arbeitete, den Kollegen nun beim Morden aushelfen musste. Er berichtete bei seiner Vernehmung im Jahr 1953, wir wurden vorher noch darüber belehrt, dass im Falle eines Widerstandes oder eines Fluchtversuches der zu Verhaftende zu erschießen sei, wobei bei der ganzen Art der Befehlserteilung unschwer zu erkennen war, dass es gern gesehen würde, wenn der Verhaftete auf der Flucht erschossen worden wäre. Die Morde blieben nicht auf München und Berlin beschränkt. Im ganzen Reichsgebiet wurden in diesen 3 Tagen Menschen ermordet. In Schlesien, einer Hochburg der SA, waren es sogar besonders viele. Diese Mordserien bildeten insgesamt ein klares Muster. Die meisten Exekutionen gingen auf Listen und Befehle zurück, die von oben kamen. Entweder von Hitler persönlich, vor allem aber von Göring, Himmler und Heydrich. Gerade Heydrich scheint den ganzen Tag vom Schreibtisch aus Verhaftungen und Erschießungen angeordnet zu haben. Manchmal kam es im Zuge dessen auch zu Missverständnissen, wie das Beispiel des Unglücksraben aus Koblenz zeigt. Von solchen Fällen gab es andere. In München zum Beispiel wurde ein Musikkritiker der Münchner Neuesten Nachrichten erschossen. Die selbsternannten Profis vom SD hatten bei der Recherche im Vorfeld eine Verwechslung herbeigeführt. Neben diesen von oberster Stelle sanktionierten Morden gab es eine Reihe von eigenmächtigen Aktionen, wie zum Beispiel die von Theodor Eicke in Dachau. Oft gingen diese Morde auf persönliche Rachemotive zurück. Von diesen waren natürlich auch manche der angeordneten Morde nicht frei, siehe etwa das Beispiel Gustav von K. Am 1. Juli, dem zweiten Tag der Morde, entschloss sich Adolf Hitler, seinen alten Freund Ernst Röhm endgültig fallen zu lassen. Den Auftrag, die Sache zu erledigen, erhielt Theodor Eicke. Am Nachmittag wurde Eicke in Begleitung mehrerer SS-Männer im Büro des Gefängnisdirektors von Stadelheim vorstellig. Er verlangte Zugang zu Röhms Zelle. Der Direktor wehrte das Anliegen erst einmal ab, gab dann aber doch nach. Theodor Eicke war kein Mann, den man freiwillig provozierte. Eicke trat in Röhms Zelle und legte dem Ex-Stabschef der SA die aktuelle Ausgabe des Völkischen Beobachters auf den Tisch. Die Schlagzeile lautete: Röhm verhaftet und abgesetzt. Auf die Zeitung legte Eicke eine geladene Pistole. Mit einem Wink zu der Waffe erklärte der SS-Mann, der Führer befehle Röhm, sich binnen 10 Minuten zu erschießen. Als die Frist abgelaufen war, hatte sich vor der Zellentür eine neugierige Schar von Polizeibeamten versammelt, die eigentlich den Zellentrakt bewachen sollten. Ein Wärter musste für Eicke die Pistole aus Röhms Zelle holen. Dann stießen Eicke und ein anderer SS-Offizier die Tür auf, machten einen Schritt vor und schossen mehrere Male. Röhm stand ihnen mit geöffnetem Hemd gegenüber. 2 Kugeln trafen ihn in der Brust. Zur Sicherheit feuerte Eicke einen weiteren Schuss ab. Dann ließen er und seine Begleiter die Leiche liegen und machten sich auf dem Rückweg nach Dachau. Hier erschossen Eicke und seine Männer noch in der Nacht 7 weitere SA-Angehörige, die dem verstorbenen Röhm nahe gestanden hatten. Unter diesen letzten Opfern befand sich auch Martin Schätzel. Schätzel, das war jener Maler, der Ernst Röhm in Bolivien nicht von der Seite gewichen war, als er mit dem Journalisten Max von Hohenlohe ins Gespräch gekommen war. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 3414 von Deutschland 3345. Ihr Lieben, ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für eure allseitige Unterstützung bedanken. Auf Patreon sind einige neue Mitglieder dazugekommen, unter anderem 2 neue Produzentinnen, Gerhard und Danny. Dank auch an dieser Stelle an Annika, Cora, Lukas, Miles, Götz, Valentina und Haruka. Ich habe euch die letzten Male nicht vergessen, keine Sorge. Aber die Produktion bedingt manchmal, dass ich da nicht so viel Zeit für die Aufnahme habe. Weitere neu hinzugekommene Patreons sind Wilried, Fabian und Billy. Herzlich willkommen im Team. Vielen Dank für eure Unterstützung. Auf PayPal haben mich unterstützt Alexander, Katrin, Justus, Heiko, Sascha und Matthias W. Vielen Dank euch. In der nächsten Folge geht es hier weiter mit einer Einordnung des Röhmputsches und mit einem Blick darauf, wie die Nationalsozialisten selber ihre außergewöhnlich blutige Mordserie rechtfertigten. Bis dahin eine angenehme Zeit.